Einmal war ich in einer Mitarbeiterschulung von einer großen charismatischen Gemeinde und ich fing an, ein bisschen zu lehren über den Heiligen Geist und jemand unterbrach mich und meldete sich und sagte, aber in meiner Bibel steht, wir dürfen niemals mit dem Heiligen Geist reden. In einer charismatischen Gemeinde. In meiner Bibel steht, wir sollen eine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. 2. Korinther 13, 13. Und Gemeinschaft ist Geben und Nehmen. Es ist Anteil nehmen. Es ist ein Hin und Her. Es ist eine Beziehung. Gemeinschaft ist Koinonia. Er gibt etwas, ich empfange etwas. Ich gebe etwas, er empfängt etwas. Es ist ein Hin und Her. Und denk einmal, die ersten Jünger, als Jesus sie vorbereitet hat, dass er jetzt bald gehen würde. Und er sagt, ich gehe jetzt. Und wo ich hingehe, könnt ihr nicht mitkommen. Aber an meiner Stelle sende ich einen anderen Helfer, einen anderen Beistand. Der wird euch lehren. Der wird euch führen. Der wird euch trainieren. Der wird euch leiten, der wird euch die Augen auftun, der wird all diese wunderbaren Dinge tun mit euch. Dieselben Dinge, die ich mit euch 3 Jahre getan habe. Kannst du dir vorstellen, dass einer der Jünger gesagt hat, Entschuldigung, ich habe eine Frage, dürfen wir auch mit dem sprechen? Kannst du dir das vorstellen, dass da einer diese Frage gefragt hat? Indem Jesus sagt, ich schicke einen anderen von der gleichen Art, der macht mit euch das, was ich gemacht habe, von derselben Art. War die Frage geklärt. Niemand hat gesagt, ja, darf man wirklich mit ihm reden? Jesus hat nicht gesagt, ich sende einen Dozenten, der Monologe hält. Sondern einen Freund, einen Partner, einen Tröster, einen Beistand, einen Helfer, einen, der mit euch gehen wird. Von der gleichen Art. Und ein wesentlicher Dienst in Bezug auf dieses Thema der Leidenschaft für Jesus, ein wesentlicher Dienst des Heiligen Geistes ist, dass er uns die Augen auftut. Dass er uns sehen lässt, was man normalerweise nicht sehen kann. Wenn der Heilige Geist kommt, tut er den Blinden die Augen auf. Und er lässt sie geistliche Realitäten sehen. Und viele sind gefangen in der materiellen Welt, sind gefangen an das Irdische. Und sie wissen, da muss es einen Himmel geben, da muss es einen Thron geben, da muss irgendwo Jesus auf dem Thron sein, da muss es irgendwo Schätze geben, da wird an meiner Wohnung gerade gebaut, irgendwie ja. Aber wirklich, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dass wir einmal in alle Ewigkeit beim Herrn sein werden, in Gemeinschaft mit ihm, wie wir vorhin gesungen haben. Kein Schmerz mehr, kein Leid, kein Geschrei. Wir sind so verhaftet an das Irdische. Und wir benehmen uns so, als würden wir die nächsten Jahrtausende so weiter auf der Erde bleiben wie bisher. So benehmen wir uns. Weil der Himmel nicht real ist, weil die Verheißungen nicht real sind. Darum ist keine Sehnsucht nach dem Himmel da, kein Schrei, dass Jesus wiederkommt. Sagst doch, in meinem Herzen ist ein Schrei, wunderbar. Aber im Allgemeinen, in der Gemeinde in Deutschland, ist fast kein Schrei zu hören, dass Jesus wiederkommen soll. Und das wird sich dramatisch ändern. Das wird sich dramatisch ändern. Das, was für uns wichtig ist, wird sich verändern. Und es wird immer mehr das werden, was sowieso für Gott wichtig ist. Und es kommt durch den Dienst des Heiligen Geistes. Er will uns die Augen auftun. Und wir müssen von diesem Dienst hören. Und durch das Hören des Wortes und die Beschreibung dieses Dienstes kommt Glauben. Und durch Glauben wenden wir uns an ihn. Und dann ist er endlich in der Lage, diesen Dienst an uns zu tun. Das ist die Reihenfolge. Erst hören wir von diesem Dienst. Durch das Hören des Wortes Gottes kommt Glauben. Und durch Glauben wenden wir uns an ihn und er beginnt diesen Dienst zu tun. Das ist die Reihenfolge. So kommt der Dienst des Heiligen Geistes zustande. Lass uns einmal zum 2. Korinther gehen. 2. Korintherbrief. No, sorry, 1. Korinther Kapitel 2. 1. Korinther Kapitel 2. Und ich lese hier einmal von ab Vers 9. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Zwei wichtige Dinge sind hier in diesem Vers. Erstens, Gott hat etwas bereitet für die, die ihn lieben. Und zweitens, auf natürliche Art und Weise kriegen wir nie Kenntnis davon. Wir können diese Dinge nie kennenlernen. Wir können nie das erfahren auf die natürliche Art und Weise, wie wir sonst Dinge lernen. Durch Auge und durch Ohr, sprich durch unsere 5 Sinne. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, weil viele haben einen Glauben auf einer Ebene des Sichtbaren. Aber der wahre Glaube kommt aus einer ganz anderen Ebene. Uns aber, Vers 10, hat Gott es geoffenbart. Was ist es? Es sind die Dinge, die er bereitet hat, denen, die ihn lieben. Gott hat es uns geoffenbart durch den Geist. Das ist der Heilige Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Das ist der Schlüssel. Der Heilige Geist ist ein erforschender und offenbarender Geist. Und er erforscht die Tiefen Gottes, das Herz Gottes, die Absichten Gottes, die Gesinnung Gottes, die Liebe Gottes, das Wesen Gottes. Niemand kennt es so tief wie der Heilige Geist. Und er ist da und er ist in dir und er will dir die Augen auftun. Er will dich lehren. Er will dir die blinden Augen auftun. Und er will dich in die Erfahrung dieser Dinge hineinbringen, die Gott für dich bereitet hat. Noch einmal im Vers 12, da wird das noch einmal zusammengefasst. Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen. Die Welt betet einen Geist an. Aber den brauchen wir nicht. Der Geist der Welt redet von all den wunderschönen, goldenen, glitzernden Gelegenheiten und Angeboten und Schnäppchen und Möglichkeiten dieser Welt. Der Heilige Geist redet von den goldenen Angeboten des Himmels. Das ist der Unterschied. Der Heilige Geist will uns den Himmel real machen, will uns das Herz Gottes real machen. Und wenn wir etwas brauchen, um unser geistiges Leben zu verbessern, wenn wir etwas brauchen, um unsere Gemeinden gebrauchsfähiger für Gott zu machen, glaubwürdiger für die Welt zu machen, ist, wir brauchen Offenbarung über die Dinge Gottes. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Wir brauchen Offenbarung über die Dinge Gottes. Über den Himmel, über das Herz Gottes. Darum haben wir den Heiligen Geist bekommen. Damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Gewaltigste Schätze sind uns schon gegeben. Nicht werden in Zukunft, sie sind uns gegeben. Da schaust du dich an und sagst, ja, irgendwie muss es an mir vorbeigegangen sein. Also, das wüsste ich, wenn da Schätze wären. Da würde ich ja nicht so armselig leben, wenn da Schätze wären. Da haben wir wieder den Punkt, Erneuerung des Denkens. Wenn Gott sagt, wir sind mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt gesegnet, dann dürfen wir nicht daherkommen und sagen, ja wo denn, bitteschön. Also das wüsste ich ja wohl, wenn ich gesegnet wäre. Da warte ich ja drauf auf den Segen. Menschliches Denken. Wenn Gott sagt, du bist beschenkt, dann bist du beschenkt. Und nachdem du es angenommen hast und artig Danke gesagt hast, dann kannst du sagen, und darf ich es auch sehen? Das ist aber was anderes, als wenn du sagst, ja, wenn ich wirklich was geschenkt kriege, dann wüsste ich das und dann würde ich das ja wohl sehen, aber weil ich nichts sehe, habe ich nichts. Und kann ich jetzt was bekommen? Siehst du, dass das ein großer Unterschied ist? Der eine demütigt sich und sagt, Gott ist Gott. Und wenn Gott sagt, ich habe es, dann habe ich es. Und wenn ich es nicht sehe, dann habe ich ein Problem mit den Augen. Aber dass ich es nicht sehe, ist nicht der Beweis, dass ich es nicht habe. Wir demütigen uns unter die Hand Gottes. Wir sagen, Gott, du bist Gott, was immer du sagst. Es ist so. Wenn du sagst, ich bin wunderbar gemacht, dann bin ich wunderbar gemacht. Und da habe ich kein Recht mehr, an mir rumzumäkeln und zu sagen, ich bin nämlich aber hässlich. Änder dein Denken, änder dein Reden und deine Gefühle werden sich ändern. Schreib das auf. Änder dein Denken, änder dein Reden und deine Gefühle werden sich verändern. Auf dieser eine goldene Satz. Wenn du den ergreifst, das wird alles verändern. Aber was wir tun, wir lesen kostbare Dinge in der Bibel und dann benehmen wir uns wie die Heiden. Und alles machen wir zunichte. Und alles ist nicht wahr für uns, weil wir es alles verleugnen. Der Heilige Geist ist dazu uns gegeben, dass die Augen aufgetan werden und dass wir anfangen zu sehen. Weil Gott will, dass wir die Dinge kennen, die uns geschenkt sind. Wir können nicht ein fruchtbringendes und gesegnetes christliches Leben führen, wenn wir nicht wissen, was uns geschenkt ist. Wir können nicht. Philemon 6 redet von einem wirksamen Glauben durch die Erkenntnis all dessen, was Gott uns gegeben hat. Wir müssen kennen, was Gott uns gegeben hat. Und das sind nicht zuallererst Dinge, sondern das Allerwichtigste, was Gott uns gegeben hat, ist Gemeinschaft mit ihm. Das Vorrecht, wir dürfen zu ihm kommen. Ohne Sprechzeiten einzuhalten. Und wir dürfen ihn Vater nennen. Ich glaube, als Gott im Himmel den Engeln mal ein paar Einblicke gegeben hat, was da jetzt passiert, wenn Jesus runtergeht. Und den Engeln das erklärt wurde, wenn Jesus runtergeht. Und er wird sterben. Und wird wieder zum Leben gebracht durch den Heiligen Geist. Und dann als Folge dieser Hingabe wird es Millionen und Millionen und Abermillionen von Menschen geben, in denen das Leben aus Gott ist. Und sie alle dürfen Papa zu mir sagen. Ich glaube, die Engel haben eine Krise gekriegt. Was dürfen die sagen? Papa! Weißt du, dass kein Engel Gott so anspricht? Sie dienen Gott in Ehrfurcht, aber sie dürfen nicht Papa sagen. Wir haben das noch nicht begriffen, ihr Lieben. Wir haben noch nicht begriffen, was die Kindschaft ist. Wir haben nichts begriffen bis jetzt. Ganz klein bisschen ist die Tür aufgegangen und ein helles Licht scheint und einige schauen schon in das Licht. Aber da durchgegangen und da drin ist noch keiner von uns. Wir sind ganz am Anfang. Aber Gott wird diese Dinge real machen. Das ist nicht irgendwie ein verzichtbarer Luxus. Das ist absolut notwendig, um ein glaubwürdiges Leben hier auf der Erde führen zu können. Absolut notwendig. Manche Leute sagen, ja, wenn man zu sehr himmelorientiert ist, dann taugt man nicht mehr für das irdische Leben. Das Gegenteil ist wahr. Wenn der Himmel für uns real wird und wir wissen, dass das unsere Heimat ist, dann erst werden wir tauglich für die Erde. Dann erst. Und in dieser Hinsicht, was den Himmel angeht, was die Gemeinschaft mit Gott angeht und die Offenbarung seiner Liebe, seines Herzens, in dieser Hinsicht können wir für die nächsten Jahre gewaltige Dinge erwarten. Weil die Zeit läuft aus. Und am Ende wird eine Braut sein. Und was ist das Merkmal der Braut? Sie liebt den Bräutigam über alles und mehr als ihr eigenes Leben. Und wenn der religiöse Geist des Islam durch Täuschungen Menschen dahin bringen kann, wegen einer Hoffnung auf den Himmel und Vergnügen mit den Jungfrauen da oben, hier das irdische Leben zu lassen, wenn der religiöse Geist imstande ist, das zu tun, dann kann und dann wird als einzige mögliche Antwort darauf der Heilige Geist ein Volk hervorbringen, deren Herz wirklich im Himmel ist und die Gott mehr lieben als ihr eigenes Leben. Das ist die einzige Möglichkeit, dieser Bedrohung etwas entgegenzusetzen. Das ist die einzige Möglichkeit, eine wirkliche Schneise zu schlagen und die Tür aufzutun für eine riesige Schar von Moslems, dass sie Gott erkennen. Das ist die einzige Möglichkeit. Wenn ihr Glaube imstande ist, aufgrund von Täuschung, Menschen zu dieser Hingabe zu bringen, dann muss unser Glaube aufgrund von Wahrheit das und Tieferes hervorbringen. Verstehst du die Logik? Aber wir haben keine Lehre über Märtyrertum. Wir haben noch nicht mal eine Wertschätzung dafür. Wir haben noch nicht einmal die Sicht, dass das in den letzten Tagen notwendig ist. Und wir beten nicht dafür. Wir sagen nicht, Herr, öffne uns die Augen, rette uns aus den Verstrickungen an diese materielle Welt. Ja, wir lesen Kolosser 3, wir sollen nicht auf das Irdische sinnen. Und dann kommen wir daher und sagen, ja, aber wir leben ja schließlich in dieser Welt. Ja, aber wir leben so, als würden wir noch 10.000 Jahre hier leben. Wir leben nicht so, als wenn wir noch ein paar wenige Augenblicke hier wären. Und 30, 40, 50 Jahre, was ist denn das? Das sind wenige Augenblicke. Und wir leben so, als würden wir für immer hier sein. Als würde Jesus nie wiederkommen. Als würde es keinen Himmel geben. So leben wir. Wir sind gefangen in Täuschungen. Und das ist, was das Christsein so schwach macht. Und der Heilige Geist muss kommen und uns die Augen auftun. Ich sagte es vorhin schon, studiere Apostelgeschichte und die Briefe und frage, was hatten die, was wir heute nicht haben? Und eines der markantesten Punkte, die du findest, sie haben eine lebendige, reale Hoffnung auf den Himmel gehabt. Und zwar nicht als eine Theorie, sondern als eine Kraft, die sie befähigt hat, Dinge zu tun, wo wir heute nur staunend davor stehen. Und wie es am Anfang war, wird es am Ende sein. Die Herrlichkeit, die am Anfang war, wird das Volk Gottes am Ende kennzeichnen, nur global. Und noch ein bisschen mehr, weil die Herrlichkeit am Ende wird größer sein als der am Anfang. Der beste Wein zum Schluss. Das ist das Prinzip Jesu. Der beste Wein zum Schluss. Und wir müssen durch das Wort und durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist kämpfen, um aus diesen Verstrickungen und Verblendungen und Blockaden dieser materiellen Welt herauszukommen. Das ist eine Riesentäuschung, in der wir gefangen sind. Und Gott will uns freisetzen und Offenbarung geben, dass das, was wir nur vage ahnen, wirklich eine Realität wird. Und es kommt durch den Heiligen Geist. Und wir sind hier in Kapitel 2, und bevor ich jetzt dann weitergehe und das ein bisschen mehr vertiefe, lass uns noch einmal anknüpfen an den Punkt davor, das Wort. Lese mal Vers 14, 2, 14. Ein natürlicher Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Und dieses Wort natürlich Der natürliche Mensch, wenn du die richtige Bibel hast, mit der du in den Himmel kommst, gibt es eine Fußnote. Und da steht statt natürlich das wörtliche übersetzt. Und ich weiß gar nicht, warum sie das nicht gleich übersetzt haben. Der seelische Mensch. Der seelische Mensch versteht nicht die Dinge des Geistes. Es braucht eine bestimmte Innenverfassung in uns, bis überhaupt der Geist mit uns kommunizieren kann. Weil Geist kann nur mit Geist kommunizieren. Geist kann nicht mit Seele kommunizieren. Und wenn da ein Christ, aus Gründen, die ich gleich erklären will, sein Leben lang auf der Ebene der Seele lebt, kann der Geist Gottes nicht ihm die Augen auftun. Er kann es nicht. Er will, aber er kann nicht. Der seelische Mensch ist verhaftet an die Dinge, die er sieht und sich vorstellen kann. Und er kommt aus diesem elenden Gefängnis nicht heraus. Die einzige Chance ist, dass er sich verändert und aus seelisch ein geistlicher Mensch wird. Was bedeutet das? Der seelische Mensch ist wiedergeboren, erfüllt vom Heiligen Geist. Aber durch die Art seines Lebensstils wird er geprägt von der Seele. Der geistliche Mensch hat bestimmte Phasen und Schritte durchlaufen und Gott hat ein Werk in ihm getan und jetzt wird er geprägt in erster Linie vom Geist. Er hat immer noch eine Seele, aber die Seele dominiert nicht, sondern der Geist dominiert. Und Geist kommuniziert mit Geist. Und Geist kann und wird niemals mit Seele kommunizieren. Und wie kommen wir in diese Dimension hinein? Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und es dringt durch bis, ich liebe dieses Wort bis, es hat bis. Es dringt durch, nicht es tätschelt an der Oberfläche, sondern es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist. Das ist, was die Bibel sagt. Da muss ein Werk in uns passieren. Und wie viele Male in den letzten Jahren habe ich mir so ein kleines Privathobby erlaubt und während meiner Verkündigung manchmal vor kleinen, vor größeren und vor recht großen Versammlungen habe ich gefragt, wie viele von euch haben schon einmal in ihrem Christsein eine Lehre darüber gehört, was es bedeutet, dass Seele und Geist voneinander geschieden werden muss. Manchmal waren da hunderte von Leuten und 5 Hände gingen hoch. Manchmal 10 Hände. Aber immer nur ein ganz kleiner Bruchteil. Und da wird offenbar, was unser Zustand ist. Wir sind Babys. Die elementaren Dinge des Wortes Gottes sind weder von der Kenntnis noch von der Erfahrung her unser Glaubensgut. Noch nicht einmal gehört haben so viele davon, dass das notwendig ist, dass Seele und Geist geschieden werden muss. Und die, die es gehört haben, wahrscheinlich die wenigsten davon, haben gesagt, das brauche ich. Was immer das bedeutet, ich habe keine Ahnung, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich brauche es. Und ich will es haben. Das Wort Gottes muss in uns ein Werk tun. Wir haben über Jahrzehnte uns angewöhnt, in der Seele zu leben. Jetzt sind wir von neuem geboren. Der Geist Gottes wohnt in uns. Aber immer noch stützen wir uns auf unsere Seele. Und in der Seele können wir niemals geistlich wachsen. Wir können niemals Gemeinschaft haben mit Gott. Das ist völlig unmöglich, weil nur im Geist haben wir Gemeinschaft. Der Vater sucht solche, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Und hier, wieso das ganz typisch ist für die Rede oder Ausdrucksweise der Bibel, der zweite Teil erklärt den ersten Teil. So, das hatten wir vorhin schon mal. Wachst in der Erkenntnis, wachst in der Gnade und in der Erkenntnis. Und die Anwendung ist die, der zweite Teil erklärt den ersten Teil. Man wächst in der Gnade, indem man wächst in der Erkenntnis. Und man betet an im Geist, indem man lernt, in Wahrheit zu leben. Durch Wahrheit kommen wir in den Geist. Es gibt keine andere Möglichkeit, in die Dimension des Geistes zu kommen, als durch Wahrheit. Weil der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Und wo er nicht geehrt wird, wo er uns nicht prägen darf, wo wir nicht ihm folgen statt unseren eigenen Gefühlen, wo wir nicht ihm vertrauen, sondern uns selber vertrauen, kann er uns nicht in diese Dimension führen. Und wir bleiben irdisch gesinnt und irdisch geprägt. Und die geistlichen Dinge sind für uns, ja, irgendwie müssen die ja da sein, aber nicht so wirklich. Die geistlichen Dinge sind wirklicher als die Sachen, die wir sehen. Alles, was wir sehen, wird vergehen eines Tages. Aber der Thron Gottes wird bleiben für immer. Das Wort Gottes wird bleiben für immer. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. So. Da ist nochmal der Rückbezug zu dem ersten Schwerpunkt, das Wort Gottes. Wenn wir nicht lernen, so dem Wort Gottes zu vertrauen, dass es schneiden darf. Und wann schneidet das Wort Gottes? Jedes Mal, wo Gott uns einen Gehorsamschritt vorlegt, der gegen unsere Gefühle, gegen unsere Natur, gegen unsere Lust, gegen unsere Neigungen, gegen unsere Ideen, gegen unsere Kultur ist. Jedes Mal, wo Gott uns einen Gehorsamschritt vorlegt, durch sein Wort, und wir auf sein Wort hin handeln, geht der Schnitt tiefer. Es schneidet und schneidet und schneidet und schneidet und dringt durch. Und das ist, wo das Schwert hin muss, bis auf den Grund. Seele und Geist müssen geschieden werden. Und wenn wir uns weigern, nach dem, was Gott uns gezeigt hat, zu handeln. Egal, was das ist. Sexuelle Reinheit oder Zehnter oder die Art und Weise, wie du arbeiten sollst und deinem Chef gegenüber dich benehmen sollst oder was auch immer. Jedes Mal, wo wir uns weigern, dem Wort Gottes zu folgen und unserer eigenen Weisheit, unseren eigenen Gefühlen zu folgen, verhindern wir, dass wir vorwärts kommen. Und wir verlieren sogar das Licht. Gott kann uns Dinge zeigen. Und wir verlieren das Licht, wenn wir nicht danach handeln. Wir verlieren das Licht. Und wer weiß, ob dieses Licht noch einmal wiederkommt? Wer weiß, ob noch einmal Gott uns zurückbringt an den Punkt, wo er uns zeigt, hey, das habe ich dir schon einmal vor Jahren gezeigt. Und das ist dran, das ist notwendig. Vor ein paar schon wenige Monate wieder her, im Sommer, habe ich ein Seminar gemacht. Und obwohl es nicht das Thema war, sprach ich ein paar sehr deutliche Worte über die Taufe. Und hinterher kam meine Frau zu mir und sagt, das hat mich so getroffen. Ich bin jetzt seit über 10 Jahren in dieser Gemeinde, sagt, ich bin eine Pfarrersfrau, evangelische Kirche. Und vor 10 Jahren kam ich in diese Gemeinde und Gott hat zu mir gesprochen, ich soll mich taufen lassen. Und sie ging zur Leiterschaft und hat gesagt, Gott hat mir gezeigt, ich muss mich taufen lassen. Und die Leiterschaft hat gekniffen und hat ja gesagt, ach, das ist nicht so wichtig als Freikirche. Weil sie keinen Ärger mit den Pfarrern haben wollten. Wo kommen wir denn dahin, wenn wir jetzt noch Pfarrersfrauen taufen würden? Ja, meine Antwort wäre, einen erheblichen Schritt weiter. Einen Schritt weiter in die Klarheit und einen Schritt weiter in die Konfrontation. Aber Jesus hat nicht gesagt, der Gehorsamschritt bringt Konfrontation, also sei weise und lass ihn sein. Das hat Jesus nicht gesagt. Jesus hat nicht so gehandelt und er erwartet von uns nicht, dass wir so handeln. Wir können sehen, dieser Schritt bringt Probleme. Aber das darf nie die Motivation sein, von dem Schritt Abstand zu nehmen. Und über 10 Jahre später kam noch einmal das Licht und sie hat gesagt, ich bin jetzt so unruhig und ich bin so überführt, ich weiß, dass Gott das von mir will. Und sie hat sich taufen lassen. Aber manche Leute sehen klares Reden Gottes, verweigern sich und Gott redet nie wieder. Und das Thema ist erledigt. und sie bleiben dort, wo sie sind. Sie werden nicht wachsen. Aber jedes Mal, wenn wir das Wort nehmen, kann das Schwert des Geistes weiter schneiden. Jedes Mal, wenn du dich überwindest am Morgen, du hast überhaupt keine Lust zu beten, du fühlst dich überhaupt nicht betig. Aber du betest. Im natürlichen Leben ist das doch genauso. Wie viele stehen auf und fühlen sich überhaupt nicht, als wollten sie jetzt zur Arbeit gehen? Oder? Und keiner erlaubt sich solchen Quatsch und sagt, nee, jetzt fühle ich mich nicht so, dann brauche ich auch nicht. Ich drehe mich um, schlafe noch mal ein paar Stunden und so vormittags 11, 12 Uhr werde ich mal den Chef anrufen und sagen, wie geht's denn so? Ich fühlte mich heute überhaupt nicht zum Arbeiten und ich bin so froh, dass Sie so verständnisvoll sind und ich versuche es dann morgen noch mal zu kommen. Keiner traut sich so eine Frechheit. Oder kennst du Leute, die für die das normal ist? Nein. Aber mit Gott trauen sich viele Christen solche Frechheiten. Gott sagt klipp und klar, ich will dich sehen, jeden Morgen, als erstes. Ach, das ist Gesetzlichkeit. Wir wollen doch jetzt nicht gesetzlich werden. Wie du darüber denkst und wie deine Entschuldigung aussieht, das spielt keine Rolle. Gott sagt, ich will dich sehen, ich begehre dich. Komm. Komm zu mir, ich muss arbeiten an deinem Herz. Wer sind wir, dass wir ihm das ausreden wollen? Wer sind wir, dass wir ihm die kalte Schulter zeigen und sagen, pff, wann ich bete, das bestimme immer noch ich. Unser Respekt Gott gegenüber ist ein Bruchteil dessen, was wir irdischen Autoritäten gegenüberbringen. Ein Bruchteil dessen, was wir da an Disziplin aufbringen. An Pünktlichkeit, an Zuverlässigkeit findet sich nicht im Reich Gottes. Wir leben weit unter dem Standard der Welt. Stattdessen sollten wir über dem Standard der Welt leben. Und das hängt alles mit unserem Verständnis zusammen. Wir brauchen nicht zu gehorchen. Wir haben nicht Gott Antwort zu geben. Wir haben nicht ihm dort unsere Pflicht zu erweisen. Wir machen so, wie wir fühlen. Unsere Gefühle sind König. Unsere Gefühle sind Gott. Das ist die Wahrheit. Viel, viele Male. Und wenn wir uns hingeben dem Wort, dann nimmt der Heilige Geist das Schwert und schneidet. Und er schneidet. Und er setzt uns frei. Und wir kommen aus der seelischen Ebene in die geistliche Ebene. Und dann fangen wir an, empfänglich zu werden für den Dienst des Geistes. Halleluja. Okay, lass uns ein bisschen weitergehen. Es ist noch früh am Abend. Wer hat gesagt, dass eine Predigt immer nur eine Stunde gehen soll? Paulus hat die ganze Nacht gelehrt. Dann fiel einer aus dem Fenster und das Wunder ist, er hat nicht gesagt, oh weia. Das ist ein Zeichen vor Gott. Wir müssen unbedingt abbrechen. Ich habe zu lang gesprochen. Der arme Junge ist aus dem Fenster gefallen. Sondern er hat nur kurz runtergeguckt, sagt, macht euch keine Mühe. Alles in Ordnung. Er lebt. Komm, wir teachen weiter. Bis zum Morgen. Und wir können mit Leichtigkeit sogar einen Film mit Überlänge aushalten. Auch wenn der 2 Stunden geht. Mit Leichtigkeit. Aber wenn mal das Teaching über eine Stunde geht, an vielen Stellen, dann scharren sie mit den Hufen. Sogar manchmal werden welche ganz dreist und geben so prophetische Zeichenhandlung. Ja. Ich sage mal, Pause kann man doch nach meinen Seminaren machen. Da muss das sowieso alles durchgearbeitet und du willst da sowieso die CDs holen und willst das Konzept bestellen. Morgen gebe ich die Adresse und dann muss das doch durchgearbeitet werden. Ist ja noch lange nicht fertig. Das ist ja nur der Anfang. Manche Dinge, wenn du die zum 3., zum 4. Mal hörst, macht's Klick. Denke bitte nicht, weil du hier jetzt sitzt und das einmal gehört hast, hast du das alles ausgeschöpft, was da drin ist. Bitte denk das nicht. Ich habe bestimmte Lehren von bestimmten Männern Gottes, die ich sehr schätze und wo ich spüre, Gott hat sie gesetzt, um mein Leben zu prägen. Da habe ich viele, viele, viele Male gehört. Immer wieder. Immer wieder. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist lernen zu hören, wir hören beim fünften Mal Dinge, die wir beim vierten Mal nicht gehört haben. Es ist tatsächlich so. Es ist tatsächlich so. Jesus sagt, ich gehe weg und ihr seid traurig. Aber dann kommt der Tröster. Ihr seht mich nicht, aber nach einer Weile seht ihr mich wieder. Und euer Herz wird sich freuen. Wir sehen Jesus, das hat er versprochen den Jüngern und das gilt auch dir. Wir sehen Jesus durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist will uns Jesus, sein Wesen, seine Schönheit, seine Majestät, sein Herz, seine Klarheit, seine Geradheit, seine Hingabe und alles, was ihn sonst ausmacht. Der Heilige Geist will uns Jesus real machen. Und Liebe zu Jesus kann nur entzündet werden in unserem Herzen, wenn wir die Schönheit Jesu sehen. Nur darüber zu hören oder einen zu kennen, der vorgibt, davon gesehen zu haben, das reicht nicht aus. Wir müssen es selber sehen. Wir müssen es selber erfahren. Und das ist der Dienst des Heiligen Geistes. Er will, dass wir Jesus sehen. Man kann Unsichtbares sehen. Das ist, was die Bibel sagt. Paulus sagt, wir sehen auf das Unsichtbare. Ja, wie kann man auf das Unsichtbare sehen? Das Unsichtbare ist ja per Definition unsichtbar. Wie kann man denn auf das Unsichtbare sehen? Das ist ja unlogisch. Das macht doch keinen Sinn, was du da erzählst. Menschenweisheit. Wenn Paulus sagt, wir sehen auf das Unsichtbare, dann halte ich meinen Mund und sage, Paulus weiß mehr von geistlichen Dingen als ich. Also kann man Unsichtbares sehen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber immerhin weiß ich eins, man kann Unsichtbares sehen. Und dann sage ich, Heiliger Geist, lehre du mich auch. Wir können immer wieder mit Menschenweisheit das Wort Gottes totschlagen. Und wir müssen uns davor hüten. Wir dürfen das nicht tun. Sondern Gott ist Gott. Und Gott kann sagen, was er sagen will. Und er hat immer recht. Ob das für uns Sinn macht oder nicht. Wir sehen das Unsichtbare. Der Heilige Geist öffnet blinde Augen. Und man kann sehen. Epheser 1, 15 bis 23. Braucht ihr jetzt nicht aufschlagen, aus Zeitgründen macht ihr das noch in der Hausaufgabe dann. Hier ist dieses Gebet, wovon Paulus sagt, dass er es immer wieder betet. Immer wieder. Nicht, er sagt, ich mächtiger Apostel mit meinem heißen Draht zum Himmel habe einmal gebetet und schwupp, da ist es und fertig. Er sagt, ich bete das immer wieder. Warum bete es immer wieder? Weil es einmal nicht reicht, ist so logisch. Wenn es einmal gereicht hätte, dann braucht er nicht ein zweites Mal zu beten. Aber das ist eine Form von Gebet, die muss immer wieder gebetet werden. Und ich erkläre auch gleich noch, warum das so ist. Und was betet er? Er betet für die Epheser, dass sie in einer speziellen Weise den Dienst des Heiligen Geistes erleben, nämlich den Geist der Weisheit und der Offenbarung. So, erstens halten wir fest, der Dienst des Heiligen Geistes kommt durch Gebet. Wir laden ihn ein, wir bitten Gott, diesen Dienst uns zu schenken. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und die Gemeinden, die dieses und ähnliche Gebete zu ihren ersten Prioritäten machen, das sind Gemeinden, die wachsen. Das sind Gemeinden, wo es Tiefgang gibt, wo Menschen nachhaltig verändert werden. Das sind Gemeinden, wo Raum ist für die Gegenwart Gottes. Paulus betet das immer wieder für diese Gemeinde. Und vergiss nicht, das ist eine Gemeinde, wo er selber 3,5 Jahre war. Über 3 Jahre. Und hat sie dort gelehrt. Und dann geht er weg und er schreibt diesen Brief und er sagt, ich bete, dass der Geist der Weisheit und der Offenbarung kommt, damit ihr Gott erkennt. An einer solchen Aussage sehen wir, sogar wenn wir 3 Jahre Lehre von Apostel Paulus gehabt hätten, haben wir es noch nötig, Gott zu erkennen. Wie viel mehr nach 1,5 Tagen mit dem Henkel? Amen. Amen. Der Geist der Weisheit und Offenbarung, Gott zu erkennen, zur Erkenntnis seiner selbst. Und dann fährt er fort, dann wird das weiter differenziert, was das alles beinhaltet, Gott zu erkennen. Er erleuchte die Augen eures Herzens. Was lernen wir hiervon? Wir haben Augen des Herzens. Nee, glaube ich nicht, habe ich noch nie gesehen. Hallo, Menschenweisheit. Wenn Gott sagt, du hast Augen des Herzens, dann hast du Augen des Herzens. Fertig, aus. Da sagst du nicht ja, aber, sondern sagst du Amen. So ist es. Ich glaube das. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich glaube es. Erst glauben, dann sehen. Augen des Herzens. Und Augen des Herzens müssen erleuchtet werden. Das heißt, die sind am Anfang verschlossen. Die sind nicht sehfähig. Also wir haben Augen, aber mit denen können wir nicht sehen. Komisch, ne? Aber durch Gebet werden die Augen des Herzens geöffnet. Und wenn die Augen des Herzens geöffnet werden, fangen wir an zu sehen. Und dann sehen wir. Wir sehen die Hoffnung unserer Berufung. Wir sehen das Erbe in den Heiligen. Wir sehen die Kraft der Auferstehung, die Gott in Jesus hat wirksam werden lassen und in uns. Wir fangen an, geistliche Realitäten zu sehen. Und wenn das passiert, wird unser ganzes Verständnis von wer wir sind, wer Gott ist und was es bedeutet, mit Gott zu leben und dass sein Leben in uns ist, dass er selber durch den Heiligen Geist in uns ist, das nimmt eine ganz andere Dimension an. Dinge werden für uns real. Die Kraft der Auferstehung wird real für uns. Und die fängt erst nicht dann an zu wirken, wenn du tot bist und du dann wieder aus dem Grab rausspringst oder so etwas. Sondern die Kraft der Auferstehung ist für Situationen, wo du an deine Grenzen kommst und wo du nicht mehr kannst. Und da steht Gott in dir auf und er befähigt dich, Dinge zu tun, die du in deiner Kraft nicht tun könntest. Und vieles andere ist damit noch verbunden, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber wir müssen sehen, die Hoffnung unserer Berufung. Und wir sind zu mehr berufen, als zu hoffen, eines Tages werden wir vielleicht sogar Hauskreisleiter, Stellvertreter. Wir sind Kinder Gottes, wir werden mit Christus regieren. Wir herrschen mit ihm. Und wir haben ein Leben empfangen, das uns schon jetzt befähigt, hier zu herrschen. Aber die Herrschaft können wir nur antreten, wenn wir empfangen haben, was Gott für uns tatsächlich gegeben hat. Wenn es unsere Erfahrung wird, die Fülle, die Gabe der Gerechtigkeit, die Fülle der Gnaden empfangen und dann herrschen, Römer 5,17, herrschen im Leben. Nicht mehr beherrscht werden von Gefühlen, von Gedanken, von Ängsten, von Sorge, sondern wir herrschen. Das ist unsere Berufung. Dazu hat Gott sein Leben in uns gegeben und zu noch viel, viel, viel mehr. Aber da beginnt es. Die Herrschaft Christi wird real in uns, in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, in unseren Ahnungen, in all dem, was da in uns ist. Aber wenn es nicht real ist, diese Kraft ist in mir. Er wohnt durch den Glauben in mir. Er ist der Überwinder, weil er inmitten vom Bedrängnis ermutigt sein kann, inmitten von Problemen ermutigt sein kann. Darum kann ich das auch lernen. Amen. Gott hat eine Menge Probleme mit diesem Planeten und speziell mit der Gemeinde. Und trotzdem schluckt er keine Antidepressiva. Trotzdem ist er ermutigt, jeden Tag. Inmitten von Problemen, Gott ist ermutigt. Und das ist das Leben, das Paulus geführt hat. Von allen Seiten bedrängt. Aber er steht. Er lässt sich nicht unterkriegen. Sieg ist nicht eine Sache von guten Umständen. Sieg ist eine Sache von einer Gewissheit, wer in uns lebt, was mit uns passiert ist, wer wir sind. Was es bedeutet, dass wir Kinder Gottes sind. Der Heilige Geist will zu uns über diese Dinge reden, über unser Erbe, über unsere Berufung, über den Himmel, über das Privileg, Gemeinschaft zu haben mit Gott. Der Heilige Geist will diese Dinge uns kostbar machen. Und er kann das nur, wenn wir uns ausstrecken und wenn wir immer wieder sagen, komm und hilf mir und öffne mir die Augen. Ich brauche das. Ich will das. Ich suche diesen Dienst. Ich brauche diesen Geist der Weisheit und der Offenbarung. Warum müssen wir uns immer wieder danach ausstrecken? Warum musste Paulus für die Epheser und für die Kolosser und für andere Gemeinden permanent diese Art von Gebete beten? Warum? Weil wir hier im Feindesland sind. Weil auch nach Golgatha der Teufel der Gott dieser Welt ist. Und seine Lieblingsbeschäftigung ist, eine Decke der Verblendung über Menschen auszubreiten. Und nur weil wir Kinder Gottes sind, spart er uns nicht aus. Er legt eine Decke der Täuschung und der Verblendung über uns. Er redet permanent. Er ist der Verkläger der Brüder. Tag und Nacht verklagt er die Geschwister. Das bedeutet, er malt ein falsches Bild von Gott. Er lässt nicht zu, dass der gütige Vater gesehen wird, sondern stattdessen malt er ein Bild von Gott, dass er streng ist, dass er hart ist, dass er uns nichts gönnt und dass er von uns fordert, was er gar nicht fordern dürfte. Und er lehnt uns ab. Und er verurteilt uns wegen unserer Fehler und er will mit uns nichts zu tun haben. Das alles beinhaltet Anklage. Der Teufel malt ein schreckliches Lügenbild über Gott. Und das ist seine Beschäftigung Tag und Nacht. Wenn ein Christ unter Bedrückung ist, dann weißt du eins, da sind Wolken über ihm und er sieht nicht den Vater über sich lächeln. Ganz einfach. Und diese Wolken müssen weg. Der Himmel muss wieder aufgehen, es muss wieder Klarheit kommen. Und wenn der Feind Tag und Nacht die Gemeinde beschießt und eine Decke drüber breiten will, und jeder weiß, wie schrecklich Gottesdienste sind, wo eine Decke ist, und irgendwie nur noch aus Erinnerung, da muss doch irgendwo ein Gott sein und den sollen wir jetzt preisen, aber wo ist der bloß geblieben? Und es ist alles nur noch so im Glauben, aber ohne irgendeinen inneren Antrieb, ohne irgendeine Realität, ohne eine Inspiration. Das ist so furchtbar. Und ich habe das Privileg, im Reisedienst zu sein und manchmal passiert es mir, ich bin am Sonntagmorgen an diesem Ort. Und der Himmel ist auf und Gott ist da. Man kann ihn preisen. Es ist herrlich und man schwelgt in Anbetung. Oh, und es ist alles so real und so nah. Und dann ist fertig. Man steigt ins Auto, fährt 50 Kilometer weiter und steigt da aus dem Auto, ist noch voll von dem Gottesdienst. Und dann kommt man dahin. Man denkt, hui, was ist denn hier? Da ist die Decke abgesenkt auf 1,20 Meter. Und man kriecht nur so. Und das ist Beton, massiv, und kein Gott ist da und nichts. Und man sagt irgendetwas. Und die Worte kommen aus dem Mund und plopp, fallen da unten hin, gehen in Scherben. Und in Gemeinden, wo sie brennen, wo der Himmel offen ist, du musst nur sagen, unser Gott ist ein Gott der Herrlichkeit. Und da kannst du Pause machen, alle trinken. Herrlichkeit. Herrlichkeit. Oh, Herrlichkeit. Weil geistliche Dinge für sie real sind. Und du kommst in die nächste Gemeinde, sagst Herrlichkeit. Plopp. Und die Leute sagen, ja und? Sag uns was Wichtiges. Sag uns was Wesentliches. Keine Wertschätzung, keine Fähigkeit, geistliche Dinge zu genießen oder wenigstens zu ahnen oder wenigstens irgendwie zu vermuten, dass da ein Schatz ist. Nein, sag uns was Wichtiges. Eine Atmosphäre der Kälte, des Unglaubens, der Nichterwartung. Und kein Durchbruch im Lobpreis, kein Eifer, keine Kraft aus dem Mund, diese Wolken beiseite zu schieben und Raum zu machen, dass man ihn wieder sehen kann. Sondern alles bleibt unter der Decke. Oh, das ist so furchtbar. Warst du schon mal in solchen Gottesdiensten? Es ist furchtbar. Es ist eine Qual. Dann bin ich immer froh, dass ich meinen Sauerstofftank dabei habe. Den drehe ich dann auf und sage, egal was für eine Luft die haben, ich bringe meine eigene mit. Wieso heißt es im Flugzeug, bei Druckausfall fallen automatisch die Masken von der Kabinendecke. Nehmen Sie die Maske und setzen Sie auf und atmen normal weiter. Und das tue ich dann. Dann atme ich normal und dann denken die, der hat ein Problem. Wir sind hier alle so bedrückt und der freut sich. Der ist doch nicht normal. Aber ich weiß, ich bin normal. Sie sind noch nicht normal. Amen. Manchmal ist Druckabfall in der Kabine. Und dann kommt die Maske, die musst du nehmen und tief durchatmen. Bring deine eigene Atmosphäre mit. Lebe in der Gegenwart Gottes. Habe Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Erlaube ihn, dir das Herz, die Liebe, die Freundlichkeit, die Güte Gottes real zu machen. Und er geht mit dir auch an Dunkelplätze, auch in Gemeinden voller ungläubigen Gläubigen. Und du kannst ihn da genießen, du kannst ihn haben. Halleluja. Du bist nicht abhängig von der Atmosphäre, die die anderen fabrizieren. Du bringst deine eigene mit. Sagst du, wenn ihr diese Atmosphäre habt und wenn ihr die behalten wollt, bitteschön, ich habe meine eigene. Amen. Das haben wir trainiert als Hauskreisleiter. Ja, manchmal kommen Leute, machen so ein Gesicht, haben null Bock irgendwie mitzumachen. Du kannst die tollsten Dinge sagen, nichts inspiriert sie, nicht einmal die Mundwinkel gehen nach oben. Kennst du solche Hauskreise? Eieieiei. Da bist du froh, wenn du gelernt hast, dass du deine eigene Atmosphäre hast. Amen. Manchmal vor dem Gottesdienst, ich bin so aufgebetet, bin so voll. Und dann komme ich da rein und denke, hui, was ist denn das hier? So eine Kälte. Ich meine nicht die Raumtemperatur, die geistliche Luft. Aber wenn der Heilige Geist unser Freund ist, wenn wir gelernt haben, mit ihm Händchen zu halten, mit ihm zu reden, von ihm zu empfangen, uns dienen zu lassen von ihm, dann können wir eine Oase werden in der Wüste. Dann können wir uns da freuen, wo nichts zu freuen ist. Dann können wir ermutigt sein, wo alle anderen unten sind und frustriert sind. Wir brauchen die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und er muss uns die Augen auftun. Und wir müssen lernen, ganz nah mit ihm zu leben. Und wir müssen ihn bitten, uns zu helfen, dass wir ihn nicht betrüben. Heiliger Geist, hilf du mir, dich nicht zu betrüben. Weil wenn wir ihn betrüben, dann was haben wir dann noch? Er ist gehindert, wie abgeschlossen in eine Kammer gesperrt. Er kann uns nicht dienen. Was haben wir dann noch? Nichts anderes, was irgendein Heide auch hätte. Genau das Gleiche. Wir brauchen diesen Zufluss an Kraft, an Inspiration, an Licht, an Klarheit, an Realität. Wir brauchen das. Die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sei mit euch allen. Alle, sagt Paulus, müssen die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. Das war nicht das Privileg der Pfingstler. Als Paulus diesen herrlichen Brief geschrieben hat, 2. Korinther, gab es überhaupt keine Pfingstler. Wusstest du das schon? Wie? Da gab es nur neutestamentliche Christen. Sagt er, das sind doch die Pfingstler. Hohoho. Bete für geöffnete Augen die nächsten 2 Jahre und dann sprechen wir uns wieder. Bete, dass Gott dir deine blinden Augen auftut, dass du den Geist der Weisheit und der Offenbarung empfängst. Und dann weißt du, bestenfalls kann man von uns sagen, wir haben geahnt, da gibt es eine herrliche neutestamentliche Gemeinde. Und nach der streben wir. Und da wollen wir hin. Aber sind wir noch lange nicht. Und da müssen eine Menge Dinge verändert werden. In uns und dann um uns. Eine Menge Dinge müssen verändert werden. Durch den Heiligen Geist. Der Geist der Weisheit und der Offenbarung. So verscheuche ihn nicht, betrübe ihn nicht, halt ihn bei dir. Mach ihn zu deinem Freund. Sei lieb zu ihm. Sei belehrbar. Bitte ihn, das Wort dir real zu machen. Bitte ihn, die Augen dir aufzutun und Jesus zu zeigen. Was er am liebsten tut, ist Jesus groß zu machen. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Das heißt, er will die Schönheit, die überragende Größe Jesu uns real machen, kostbar machen. Wir müssen das hören, glauben, zu ihm rennen und sagen, das brauche ich, das will ich haben, bitte tu es. Er sagt, okay, komm morgen wieder. Und morgen gehst du hin, sagst, Heiliger Geist, das brauche ich, wunderbar, komm morgen wieder. Das, wie lange soll ich es noch machen? Dein Leben lang. Aber wenn du es tust ein Jahr lang und schaust zurück, dann siehst du, was in diesem Jahr passiert ist. Und du siehst, was Gott getan hat. Der kleine Junge sagt, Mami, ich will wachsen, ich will groß werden, ich will erwachsen werden, und zwar morgen. Isst deine Haferflocken. Jeden Tag. Und dann sprechen wir uns in 10 Jahren wieder. Amen. Das ist nicht, was der Junge hören möchte, aber das ist die Realität. So wachsen wir. So wachsen wir. Jeden Tag ein bisschen. Und du siehst nicht das Wachstum von Mittwoch zu Donnerstag. Aber tu es. Ein Jahr lang. Geh mit dem Heiligen Geist. Ehre ihn. Schätze ihn. Bedanke dich, wenn er dir etwas schenkt. Und du wirst sehen, was passiert. Und Veränderungen kommen, weil du die Gegenwart Gottes realer wahrnehmen wirst. Komm, wir stehen auf. Ich stehe ja schon, aber ihr noch. Halleluja. Halleluja. Wir sind so froh, dass du uns zugesagt bist als Beistand, als Helfer, Heiliger Geist. Und ohne dich können wir nicht wachsen. Ohne dich kommen wir aus unseren Täuschungen und Bindungen und Traditionen nicht heraus. Und wir bitten dich, handle an uns. Lehre uns, eine Beziehung mit dir zu haben. Lehre uns, mit dir zu gehen, mit dir zu rechnen. Lehre uns zu erwarten, dass du tun würdest, was du versprochen hast oder was Jesus über deinen Dienst versprochen hat. Öffne uns die Augen, zeig uns Jesus, zeig uns seine Herrlichkeit, seine Größe, seine Macht, seine Pläne, sein Herz, sein Verlangen nach uns, sein Entzücken als Bräutigam über uns. Zeig uns die Freude unseres Gottes. Zeig uns, wer uns sieht, was er getan hat, was er jetzt tut und was er tun wird. Und was es bedeutet, dass da ein Himmel ist, eine Ewigkeit ist. Du Geist der Wahrheit, du führst uns in alle Wahrheit. Und wir begehren dich, wir wollen dich. Und wir verneigen uns vor dir und wir wollen auf Biegen und Brechen, dass du zum Zuge kommst. So lange hast du gewartet, dass wir die Tür aufmachen und dich willkommen heißen und dass wir dir den Platz geben in unserem Leben, der dir gebührt. Heiliger Geist, vergib uns, dass wir so viel beschäftigt sind und an dir vorbeirennen und alles haben wollen, aber nicht deine Gegenwart, nicht deine Freundschaft, nicht deinen Dienst. Sei willkommen in unserem Leben. Sei willkommen in der Gemeinde. Öffne uns die Augen. Lehre uns, auf das Unsichtbare zu sehen und so permanent ermutigt zu sein. Lehre uns, mit dem Himmel zu rechnen. Lehre uns, in anderen neuen Dimensionen zu leben und nicht mehr irdisch gefangen zu sein, sondern himmlisch befreit zu sein. Wir danken dir für deine große Treue. Und du wirst uns erinnern an diesen Lebensstil, von dem wir jetzt wieder mal gehört haben, im Wort und in der Beständigkeit und im Fleiß. Und du wirst kommen und du wirst uns Jesus zeigen und seine Schönheit. Und unser Herz wird reagieren mit Wertschätzung, mit Dankbarkeit, mit Zuversicht, mit Freude und mit zunehmender Fähigkeit, ihn zu genießen. Danke für Veränderungen durch deinen Dienst. Wir schätzen das. Vielen Dank. Amen. Amen.